die Presse.
Bis zu 300.000 Menschen sind in Belgrad am Wochenende auf die Straße gegangen. Für ein funktionierendes Serbien. Einen Staat mit Gewaltentrennung, ohne Korruption. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Welche politischen Folgen haben die Massenproteste? Wieso hält sich Präsident Alexander Vučić erfolgreich an der Macht? Und wieso lässt die EU den Langzeitbeitrittskandidaten Serbien eigentlich ohne Rüge gewähren? Über all das habe ich mit Thomas Rosa gesprochen, dem Korrespondenten der Presse in Belgrad. Hallo.
Hallo.
Herr Rosa, über 100.000 Menschen aus dem ganzen Land haben am Wochenende das Stadtbild Belgrads geprägt. Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Stadt nach diesem Protestwochenende?
Ja, es waren 300.000 nach offiziellen Schätzungen. Die Polizei sagte 100.000. Die unabhängige Institution, die diese Massenkundgebung hier immer schätzt, sagte 300.000. Die Stimmung ist nicht so richtig klar. Es regnet. Die Demonstranten sind abgezogen, genauso die Gegendemonstranten im Präsidentenpark. Wie es weitergeht, ist nicht so richtig klar. Es gibt kein klares Fortsetzungsszenario. Sicher scheint mir, dass der Präsident die Kontrolle zunehmend verliert, auch nicht nur über seine Landsleute, wo er zunehmend geringere Popularitätswerte hat, sondern auch ein bisschen über seine Wähler und seine Partei. Einerseits. Andererseits haben die Studenten bisher sehr schlau die Proteste geführt, schon seit über 4 Monaten, aber auch keine klare Strategie, wie es jetzt zu den Veränderungen kommen könnte. Oder den Machtwechsel nehmen die ja nie in den Mund. Sie sprechen von einem besseren Staat, von funktionierenden Institutionen. Aber wie man das genau hinkriegen sollte und welche Schritte dazu nötig wären, das weiß man jetzt noch nicht so genau. Sicher ist, viele Leute sind unzufrieden und der Präsident und seine Partei werden freiwillig vor ihren Machtpositionen nicht lassen.
Jetzt gab es vor diesen großen Protesten am Wochenende Befürchtungen, das könnte auch gewalttätig ausgehen. Im Nachhinein ist etwa vom Einsatz von illegalen Schallwaffen die Rede. Was weiß man da?
Also die Furcht wurde vor allem vom Präsidenten selbst genährt. Er versuchte Panik zu verbreiten, damit die Leute nicht kommen. Und hat dann direkt vor dem Präsidentenpalast dann so ein Camp von angeblich willigen Studenten, die weiter studieren wollen, installiert, wo aber alle drin saßen, nur keine Studenten. Ich habe da Leute Busse vorfahren sehen aus dem Kosovo mit Herren, alle ein bisschen jünger als ich, 40, 50 Jahre. Dann war ich in dem Lager drin, da rannten so Jungs mit Kapuzen, die sahen auch nicht so unbedingt aus, als wären sie Studenten oder so ältere Kriegsveteranen. Das war nur da, um Konflikte zu provozieren und man war sich auch nicht so sicher an dem Samstag, die Leute, die sich pausenlos an den Zäunen aufhielten, obwohl die Organisationen immer sagten, bleibt da weg von diesem Park, ob die wirklich Demonstranten waren oder nicht Provokateure, die von dem Geheimdienst eingestellt waren. Was jetzt die große Diskussion ist, ist der Einsatz einer seltsamen Waffe. Am Ende des Demonstrationstags wurde 15 Minuten den 15 Toten von Novi Sad gedacht. Die Leute standen also 15 Minuten still. Nach 12 Minuten ertönte plötzlich eine ungeheure Explosion und kam die Druckwelle. Da, wo die einschlug, fielen die Menschen auf den Boden oder sie rannten in Panik weg. Was danach die Militärexperten sagten in unabhängigen Medien, war, dass es vermutlich eine Schallkanone war, die eingesetzt wird in den USA manchmal oder von eher autoritären Regimes gegen Demonstranten, aber auch, die auch als Kriegswaffe gilt. Man erzeugt eine große Druckwelle und vertreibt Leute oder verbreitet Schallen. Der Präsident hat es dementiert. Irgendwas ist passiert und es war ja nicht ein Einsatz gegen Unruhenstifter. Die Leute haben der Toten gedacht. In einem ganz besonderen Moment der Stille hat irgendjemand aus der Staatsspitze entschieden, was für eine Waffe das war. Vermutlich war es die Schallkanone, die in Gang zu setzen gegen die Demonstranten. Und das ist natürlich schon ein ungeheures Ding, dass man nicht nur eine Missachtung der Toten eigentlich der gedacht wurde, sondern auch der Missachtung der eigenen Landsleute.
Alexander Vučić war für die nationalkonservative serbische Fortschrittspartei SNS Ministerpräsident. Seit 2017 ist er eben Präsident Serbiens. Wieso kann er sich eigentlich trotz dieser mittlerweile andauernden Proteste so lange an der Macht halten?
seine alte Taktik ist Teile und Herrsche. Also er wird versuchen, die Gegner auseinander zu dividieren. Aber bei den Studenten ist es ein Problem im Gegensatz zur Opposition, dass die eine recht anonyme Masse sind, ihre Entscheidung im Plenum treffen, dass es keine Führer gibt, die man jetzt persönlich diskreditieren könnte oder über die Boulevardpresse, die von der Regierung kontrolliert wird, anschwärzen könnte. Und ja, er wird es versuchen, zum anderen wird er versuchen, den Druck zu erhöhen auf die Beschäftigten im Erziehungswesen. Die Schulen sind schon seit Beginn des Jahres im Streik. Also an vielen Schulen wird nur gekürzt oder gar nicht unterrichtet. Die Universitäten sind schon seit 4 Monaten jetzt fast schon geschlossen, weil die Studenten die blockieren. Und das Leben ist immer noch entregelt seit 4, 5 Monaten. Er verspricht, dass alles wieder normal wird, aber ich weiß nicht so richtig, wie er das hinbekommen will. Außer, dass er irgendwie wartet bis Sommer und dann gehen alle in Urlaub und er hofft, danach ist es besser. Aber das Problem ist halt, dass viele Leute einfach genug haben von einem Staat, der offensichtlich nicht funktioniert, wo die Gewaltenteilung ausgehebelt ist, wo Korruption nicht nur bei der Ausschreibung von öffentlichen Aufträgen überall zu spüren ist, sondern halt auch, Korruption ist sehr oft tödlich, wenn man jetzt in Nordmazedonien sieht, aber auch in Serbien. Dann dieser Einsturz dieses Vordachs in einem Bahnhof von Novi Sad, der zweimal eröffnet wurde, ohne Betriebsgenehmigung, noch immer keine hat und der mit erheblich erhöhten Kosten sehr korruptionanrüchig ist, zeigt auch, dass man so nicht weitermachen kann. Also es sind jetzt 13 Jahre einer sehr autoritär geführten Regierung und er scheint mir über den Zenit seiner Popularität längst hinweg. Und was jetzt anders ist als früher, es gab ja schon vorher mehrere Protestwellen, dass diese Proteste nicht nur von der Hauptstadt getragen werden und von den Großstädten, sondern auch auf dem Land in kleinen Provinzstädten. Erst heute wurden wieder SNS-Funktionäre mit Eiern beworfen in einer kleinen Vorstadt von Belgrad, Obrenovac, wo bei den Wahlen über 70% für die gestimmt hatten. Also ich weiß nicht, wie er diesen Geist dieses Unmuts, des Zorns wieder in die Flasche bekommen will. Er kann natürlich weiter Wahlen fälschen, er kann autoritär auftreten. Das geht dann sicher noch eine gewisse Zeit, aber irgendwann glaube ich, dass auch kein Regent ist ewig an der Macht, auch wenn es schwer ist für solche Regenten überhaupt daran zu denken, irgendwann mal wieder ein normaler Mensch sein zu müssen und nicht mehr allmächtig wie unser Präsident hier.
Das Schlagwort ist schon gefallen. Die Proteste richten sich gegen Korruption. Sie haben auch den Auslöser der Proteste, diesen Einsturz eines Bahnhofsvordachs angesprochen, wo eben 15 Menschen ums Leben gekommen sind. Wieso steht dieser Vorfall so exemplarisch für dieses nicht funktionierende Staatssystem?
An diesem Bahnhof sieht man, wohin es führt, wenn man keine Institution hat, die Bauinspektionen durchsetzen, die aufpassen, ob öffentliche Aufträge auch wirklich gerecht vergeben werden, den besten, den billigsten oder auch immer nur die gleichen Firmen aus der Nähe der Partei, des Präsidenten, die Aufträge bekommen. Aber warum es jetzt so einen Aufstand dagegen gibt und früher vielleicht nicht, zum einen sind es natürlich diesmal 15 Tote, aber zum anderen auch die lange Zeit. Man hat immer zugeschaut, man hat immer apathisch da gewartet, aber eigentlich hätte jeder unter diesem Vordach stehen können. Es kann jedem passieren, dass er irgendwo steht und dann fällt was zusammen. Wenn man hört, dass hier die Hälfte dieses Neubauviertels in Beograd am Wasser ohne Betriebsgenehmigung in Betrieb genommen wurde, dann am Bahnhof in Belgrad auch, dann ist es nicht beunruhigend für viele Leute. Aber ich glaube, das ist einfach ein Symbol. Der Präsident will den Bahnhof früher eröffnen, weil der Kumpel aus Ungarn, Viktor Orban, vorbeikommt. Dann werden alle zur Eile angetrieben. Und da wird halt mal vergessen, dass man eigentlich noch was inspizieren müsste, dass man noch was nachschauen müsste, vielleicht die Statik neu berechnen. Hauptsache, Geld wird gescheffelt und der große Herr bekommt, was er will. Dadurch, dass halt die Gewaltenteilung völlig ausgehebelt ist, die wichtigsten Medien, also die sind national, die Fernsehsender mit nationalen Verbreitung, alle in der Hand einer Partei sind, dass auch die Presse ihre Kontrollfunktion dann nur begrenzt ausüben kann. Vor allem in den Großstädten gibt es natürlich schon noch unabhängige Kanal-TV-Sender oder Internet, kann jeder anschauen. Aber die Wirkung ist halt begrenzt. Und wenn diese Kontrollmechanismen fehlen, wenn eine kleine Clique ihre Macht so durchsetzt, wie es vielleicht früher im Mittelalter war, dann passiert sowas Ähnliches wie in Ungarn auch, dass Volksgut eigentlich privatisiert wird zum Gunsten eines kleinen Kreises und dass der Staat darunter leidet, weil er nicht mehr funktionieren kann.
Eine Staatsanwaltschaft, die nur auf Wunsch der Regierungspartei Ermittlungen einleitet. Die Macht in Händen eines Mannes, der eigentlich das repräsentative Amt des Präsidenten innehat, manipulierte Wahlen. Der Frust über die fehlende Gewaltentrennung in Serbien ist so groß, dass auch Rücktritte von Ministern oder des Ministerpräsidenten die Proteste bisher nicht beendet haben. Doch hätte die serbische Opposition eine politische Alternative parat?
Die Opposition ist jetzt halt schon seit 13 Jahren, wird jetzt zerlegt, marginalisiert, stellt sich auch nicht immer sehr klug an, ist zerstritten, zersplittert, wird dann auch oft dann von trojanischen Pferden zerlegt, die der Präsident dann je nach Gelegenheit dann gelegentlich losschickt. Und das ist auch der Grund, warum die Studenten, die jetzt hier eigentlich die Proteste führen, würde ich sagen, aber es sind nicht nur Studenten, die protestieren, ein bisschen Abstand halten zur Opposition, weil die auch nicht so überzeugend ist. Die Proteste nach den verschobenen Kommunalwahlen letzten Jahr, dann wurden die wiederholt und die Opposition konnte sich nicht einigen, ob man die boykottiert oder ob man teilnimmt. So nahmen die einen teil, die anderen boykottierten. Das Ende vom Lied, eigentlich gewann der Präsident und seine Partei, weil keine Oppositionspartei denn irgendeine Stadt übernehmen konnte. Die Opposition ist zum einen zerstritten, aber es gibt auch zwei große Blocks, die pro-europäischen und die eher nationalistisch geprägten rechten Parteien. Es gibt also auch noch russophilere Kräfte als die Regierung, die es ja schon ziemlich mit Moskau hat und mit Trump auch, halt Rechtspopulisten, ein bisschen wie in Ungarn, die Fidesz vom Herrn Orban.
Das heißt, wie könnte denn ein politischer Machtwechsel vor dieser Konstellation jetzt überhaupt zustande kommen?
Ich erwarte nicht einen schnellen Machtwechsel oder einen schnellen Fall, sondern aber einen Prozess, an dessen Ende sicher ein Machtwechsel stehen wird. Das Problem ist halt, wenn Vučić und seine SNS die Macht verliert, wer übernimmt die dann? Und da können die Studenten auch keine Antwort nehmen, weil sie halt den Abstand zur Opposition halten und sich auch noch keine neue Kraft aufgetan hätte. Man könnte sich ja vorstellen, dass die Studenten und die Intellektuellen, die diese Wahlinitiative Pro Class bei den letzten Wahlen führten, vielleicht zusammen eine Liste bilden. Aber dafür gibt es bisher noch keinerlei Anzeichen und es gibt auch noch keine Wahltermine. Wahlen könnten auch nur Sinn machen, wenn sie nicht verfälscht werden. Also denkbar wäre natürlich so ein Szenario wie in Mazedonien 2016, als es nach dem Abhörskandal von des damaligen Premiers Gruevski auf Vermittlung der EU eine Übergangsregierung gab, die dann Neuwahlen eingeleitet hatte, die relativ fair waren. Der Unterschied ist halt, damals gab es in Mazedonien, das hieß damals noch Mazedonien, nicht Nordmazedonien, eine klare Oppositionskraft, die auch eine Alternative bieten könnte. Hier weiß man einfach nicht so genau, wer würde die Nacht übernehmen, wer wäre die Alternative. Und das ist vielleicht auch ein Grund für dieses zögerliche Auftreten der EU und vor allem der konservativen EVP, deren Mitglied ja immer noch assoziiertes Mitglied ja immer noch die SNS ist. Warum sie nicht energischer, diese korrupte Regierung sich von dieser energischer distanziert, sondern jedes Mal, wenn sie europäische Würdenträger hier vorbeikommen, eigentlich noch Reformfortschritte loben. Und es geht eigentlich schon seit Jahren so, dass Europa nur durchs Europaparlament kritisch wird und gelegentlich in den Fortschrittsberichten. Wenn aber hier eine von der Leyen auftaucht oder irgendein Erweiterungskommissar, egal wie der heißt, gibt es da immer Schulterklopfen und hat man den Vučić immer eher als Stabilisator bestätigt, statt ihn kritisch mal unter Druck gesetzt.
Hat das auch mit einem strategischen Interesse der EU zu tun, beispielsweise am kritischen Rohstoff Lithium, das ja in Serbien abgebaut werden soll und an dem die EU großes Interesse hat, dass man da über die Zustände der Demokratie immerhin in einem Beitrittskandidatenland gern wegschaut?
Ja, die Lithium-Debatte in der EU und Serbien ist letztes Jahr aufgetaucht. Ich persönlich finde es ein bisschen widersprüchlich, dass man seine grüne Agenda außerhalb der EU verwirklicht und nicht in den eigenen Mitgliedstaaten buddelt. Hier ist die Mehrheit der Bevölkerung dagegen, vor allem wegen der Grundwassergefährdung, also laut Umfragen. Und sicher die Anwohner, das macht natürlich einen schlechten Eindruck, wenn dann so EU-Politiker kommen und sagen, ja, wir wollen das aber, ihr müsst es geben für Europa. Und die wollen es aber nicht. Und dann sehen die auch noch, dass die mit der Führung da gemeinsam deswegen sehr auf freundlichen Fuße stehen, mit einem Rio Tinto-Konzern, der alles andere als einen guten Ruf hat. Das hat sicher die Beziehung, hat sicher das proeuropäische Lager in Serbien, das eh nicht so groß ist, eher geschwächt als gestärkt. Aber ich glaube, im Moment spielt es hier jetzt nicht die ganz große Rolle. Die Skepsis gegenüber EU, die nimmt bei Vučić-Gegnern sowieso schon seit Jahren zu, wegen dieser amikalen Haltung. Der Vučić wird vom Westen als der auch mit Blick auf den Kosovo halt eben als stabiler Garant gesehen, als Stabilisator, so ähnlich wie man früher auch mit dem Milosevic viele Jahre dann doch auskam, bevor es dann zum Konflikt kam, denkt man sich besser ein stabiler Faktor als ein unstabiler. Und dann werden auch mal die demokratischen Werte ein bisschen hinten angestellt. Ich halte es für einen Fehler. Ich glaube, dass man die europäischen Werte immer auf die pochen sollte, egal ob man jetzt Lithium will oder irgendein Kosovo-Deal oder sonst was. Weil jedes Bild, was der zusammen mit einer von Leyen lachend hier verbreiten kann, gibt ihm eigentlich den Beweis, ihr seid vielleicht gegen mich, aber die Welt schätzt mich. Ich bin deren Freund und ich habe viele Freunde und mächtige Freunde. Und das ist eigentlich das falsche Signal, immer wieder zu sagen, ihr dürft in die EU so, wie ihr seid. Das stimmt ja nicht. Niemand kann die so aufnehmen, wie sie sind. Also nicht diesen Staat. Die EU wäre doch gut beraten, diesen Mann und diese Regierung nicht noch weiter zu stärken, sondern ganz klar zu distanzieren, wo es Grund dazu gibt. Und der Grund gibt es dazu, wenn die Justiz nicht mehr unabhängig ist, wenn Demonstrationsfreiheit gefährdet ist, wenn es die Medien gegängelt werden. Alles diese Komponenten sind hier gegeben. Und da könnte man auch ein bisschen klare Worte sagen oder vielleicht auch mal die Ehe sowieso auf dem Eis fast festgefrorenen Verhandlungen da halt offiziell aufs Eis legen, weil das wäre ein Schlag ins Gesicht für Vucic hier im eigenen Land, wo er sich rechtfertigen müsste.
Herr Roser, vielen herzlichen Dank. Das war's für heute. Links zu den Infos dieser Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sag danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.